Vater, ich möchte dich bitten, dass du jetzt unser Herz und unsere Ohren anrührst, Herr. Herr, und dass du mir hilfst, zur Seite zu treten und dich zum Vorschein kommen zu lassen. Amen. Eines der faszinierendsten Kapitel für mich in der Bibel ist Markus 1, wo Jesus seinen Dienst beginnt und nach Kapernaum kommt. In moderneren Übersetzungen heißt es manchmal Kapernaum. Die Namen sind ja immer so eine Frage, wie das ausgesprochen wird. Und er heilt dort an einem Sabbat in der Synagoge einen Besessenen. Es ist so eine Musterheilung. Und viele Leute sehen das und sind fasziniert von der Vollmacht, mit der Jesus hier heilt und predigt und lehrt. Und das Gerücht von ihm, heißt es dann, erscholl in die ganzen Lande und alle sind ja hinter ihm her und versuchen etwas von ihm mitzubekommen. Und er kommt also jetzt an diesem einen Tag da nach Kapernaum und kommt dann in das Haus. Ich lese vor. Nachdem sie die Synagoge verlassen hatten, Vers 29, gingen sie in das Haus von Simon und Andreas. Auch Jakobus und Johannes kamen mit. Simons Schwiegermutter lag mit Fieber im Bett und man bat Jesus, ihr zu helfen. Er ging zu ihr, ergriff sie bei der Hand und richtete sie auf. Da verschwand das Fieber und sie sorgte für das Wohl Jesu und seiner Begleiter. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor dem Haus versammelt und er heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Den Dämonen verbot er zu reden, denn sie wussten, wer er war. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Lass uns mal die Szenerie vergegenwärtigen. Er hat also einen richtig arbeitsvollen Tag hinter sich. Menschen aus der ganzen Stadt drängen sich vor diesem Haus, in dem gerade Petrus' Schwiegermutter geheilt wurde. Böse Zungen behaupten ja, dass Petrus Jesus später verraten hat, weil er hier seine Schwiegermutter geheilt hat. Also Menschen kommen zusammen und sind fasziniert von diesem Menschen, von dieser Person, Jesus. Und er heilt viele und es geht bis spät in die Nacht. Und es ist quasi eine Erweckung. Es ist das, was wir eine Erweckung nennen würden in dieser Stadt. Wie würden wir, wenn wir irgendwie was von Geist Gottes mitbekommen haben, wie würden wir wohl reagieren? Was würden wir wohl tun? Wenn ein Aufbruch in der Stadt ist, die Menschen strömen herbei, kommen nicht mehr ins Haus und viele Menschen werden gesund, heilige Dinge geschehen. Nun, ich denke, wir würden planen, würden überlegen, wie können wir ihnen jetzt das Evangelium weitergeben? Wie können wir Traktate austeilen? Wie können wir sie zur Buße rufen? Wie können wir dies oder jenes tun? Was macht Jesus? Er geht früh am Morgen nach diesem wirklich anstrengenden Tag raus und sucht den Vater. Und ich kann mir so ungefähr vorstellen, ich habe mir versucht, das mal auszumalen, wie wohl dieses Gespräch, dieses Gebet abgelaufen sein könnte. Vater, was soll ich tun? Was ist jetzt dran? Was kommt jetzt? Schau, die Menschen, die strömen herbei, sie kommen. Der Vater, was ist deine Aufgabe? Wozu habe ich dich geschickt? Lass dich nicht verführen von dem Erfolg. Lass dich nicht von der Menge und von ihrem Jubel und von ihrer Begeisterung gefangen nehmen. Was ist deine Aufgabe? Und er kommt zurück, warum Jesus geschickt wurde und entdeckt an diesem Abend, an diesem Morgen neu, was sein Dienst ist. Und trotzdem die Menschen da vor dieser Tür stehen und begeistert sind und in die Stadt aufgebrochen ist, Es ist ja, wenn wir das wirtschaftlich vergleichen wollen, wir haben eine Werbekampagne gestartet und endlich sie zündet, alle Leute wollen das Produkt kaufen, was machen wir dann? Dann heißt es, Vers 38, nachdem auch die Jünger sagen, wo bist du? Alle fragen nach dir, alle suchen dich. Er aber erwidert, lasst uns von hier weggehen, in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann, denn dazu bin ich gekommen. Missionsstrategisch völliger Schwachsinn, würden wir sagen. Völliger Unsinn. Wir beten und kämpfen dafür, dass endlich etwas aufbricht, dann bricht es auf und dann gehen wir. Aber das war das Wort vom Altar Gottes. Das war das, was Gott vorbereitet hatte. Und Jesus war unbedingt bereit, die Stimme Gottes zu hören, sie zu suchen und auf sie zu hören. Ein kurzes Licht auf eine andere Geschichte von Kana, die Geschichte, an der Jesus Wasser in Wein verwandelt. Wir kennen sie alle. Wir sitzen da beisammen, die Feier läuft, der Wein wird alle. Und wir spüren etwas davon. Maria ist ganz nah beim Herrn. Sie spürt, sie merkt, sie weiß, da soll gleich was passieren. Sie hat eine Ahnung davon, was Gott tun will. Und sie stupst Jesus an und sagt, hey, der Wein ist alle. Und Jesus sagt, was geht dich das an, was ich tun soll? Meine Zeit ist noch nicht da. Und kurze Zeit danach ist die Zeit da. Dann kommt sie. Und Jesus macht Wasser zu Wein. Ich glaube, von der Maria können wir an der Stelle ganz fein was lernen, wie das ist, auf die Stimme Gottes zu hören, sensibel zu sein, was in der Luft liegt. Jesus trifft genau den Zeitpunkt. Jetzt schauen wir mal die Jünger an. Die Jünger, je mehr Bibelkenntnis wir haben und je mehr wir vom Neuen Testament lesen, desto eher merken wir, das ist ein echt tollpatschiger Haufen, die mal was richtig und viel häufiger was falsch machen. Und Jesus begegnet ihnen in einer ganz tiefen Zuneigung und manchmal dringt so etwas durch, dass er ungeduldig ist, aber eigentlich, er geht mit ihnen, er lehrt sie, sagt ihm wieder, nein, bei einer Feier sitzt man nicht oben beim Gastgeber, sondern setzt sich unten hin und bringt ihnen ganz einfache Sachen bei und nimmt sie mit hinein in die Art und Weise, wie es im Reich Gottes zugehen soll. Letzte Woche haben wir hier eine schöne Aufführung gehabt, wo das Frühstück am See Genezareth, so war die Überschrift, illustriert worden ist, wo also Jesus, der Auferstandene, zu den Jüngern kommt und sie versuchen verzweifelt, nachdem sie sagen, okay, das mit Jesus, das war 3 Jahre für die Katz oder 4 oder wie lange auch immer, wir fangen wieder an zu fischen. Was bleibt uns denn übrig? Und sie fangen wieder an zu fischen. Und Jesus, zunächst mal eine unbekannte Person, steht da am Ufer und winkt sie und lädt sie zum Frühstück ein und sagt aber vorher, fahrt nochmal raus, denn sie haben die ganze Nacht nichts gefangen, und sagt, werft das Netz auf der anderen Seite aus. Und sie machen einen Riesenfang von 153 Fischen. Können wir nachher beim Kaffee mal drüber reden, warum das 153 Fische sind. Was wir lernen ist, das waren Fischer. Die hatten Ahnung von Fischen. Oh, da fährt einer ein Kreuz spazieren. Habt ihr es gerade gesehen? Im Laster ein riesiges Kreuz vorbeigefahren. Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, das waren Fischer. Und was wir lernen ist, wenn sie auf das Geheiß Gottes ihre Gaben einsetzen, fangen sie was. Wenn sie denken, hey, ich bin Fischer, ich kann das. Und die werfen ihre Netze aus. Nachts, wenn es dran ist, bleibt das Netz leer. Wenn sie also lernen, auf das Geheiß Gottes zu richtigen Zeitpunkt das zu tun, was Gott von ihnen will, dann kommt da auch was ins Netz rein. Dass wir uns mit dem Lichtblick vielleicht auf der linken statt auf der rechten Seite, vielleicht zum falschen Zeitpunkt, vielleicht zu früh aufs Wasser gewagt haben, ich glaube, das entlockt Gott allenfalls ein Schmunzeln. Wenn ich sehe, wie er mit den Jüngern umgegangen ist, da sind so viele Dinge schiefgelaufen und falsch gelaufen und sie haben so viele Dinge falsch gemacht, das hat die Beziehung zu den Jüngern in keiner Weise getrübt. Im Gegenteil, er hat sie gelehrt und durch die Fehler sind sie, ja, haben sie mehr verstanden, wie das Reich Gottes funktioniert. Immerhin, wir sitzen schon im Boot. Wir haben schon das Netz bei uns. Vielleicht müssen wir nochmal raus. Vielleicht das Netz auf der anderen Seite auswerfen, was im Prinzip nichts anderes ist, nur zu einem anderen Zeitpunkt. Das ist der Gemeinde in der Geschichte 1000-mal passiert. Ob vor Jesus oder nach Jesus, ob das Volk Israel ein paar Runden mehr in der Wüste drehen musste. Ob Josef im Gefängnis saß, obwohl Gott ihn eigentlich für den Thron vorsah. Ob Mose 40 Jahre Schafe studiert hat, anstatt 10 Jahre zu warten, bis es soweit war. Das alles hat Gott nicht gehindert, sein Ziel zu erreichen und an sein Ziel zu kommen. Wohl hat es Leid verursacht, hat Menschen viel Arbeit gemacht, hat Probleme, Mühe verursacht. Aber es ist kein Hindernis, dass Gott an sein Ziel kommt. Daher bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Sehr zuversichtlich, dass wir angefangen haben, ja, dass wir auf einem Weg sind, der Gott im Prinzip gefällt. Vielleicht haben wir den Taktschlag noch nicht raus. Aber, und jetzt komme ich zu der Geschichte, wie viel segensvoller wäre es, wenn die Gemeinde ihr volles Potenzial ausleben würde? Wenn sie am Herzschlag Gottes wäre? Wenn jeder an seinem Platz wäre? Tuend das, was Gott von ihm will, so wie Jesus ist, so wie wir es hier in der Geschichte von Kapernaum sehen, wo Jesus eben auf das Wort Gottes hin genau zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tut. Wir haben gerade gehört von 2. Chronik 20, von dieser Situation, wo das Volk Gottes bedroht ist von den Feinden von außen. Und interessant ist jetzt, was da geschieht. Vergegenwärtigen wir uns gerade auch nochmal da die Situation. Dieser Josaphat ist ja der König. Das ist der dem Volk vorsteht. Der soll eigentlich dem Volk sagen, was sie tun sollen. Der soll ein Vorbild sein. Der soll ein Muster sein, auf jeden Fall gar keinen Zweifel verstreuen und irgendwie Unsicherheit oder so von sich ausstrahlen lassen. Und was wir gerade gehört haben, er sagt, wir haben keine Ahnung, was wir tun sollen, Gott. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, Vers 12. Wann hat man das jemals von einer Regierung gehört? Habt ihr schon mal irgendeinen Politiker gehört, der gesagt hat, ich habe keine Ahnung für dieses Problem. Ich weiß nicht, wie es geht. In Vers 21 später heißt es, er, also Josaphat, der König, beriet sich mit dem Volk. Normalerweise sagen uns Politiker, was wir tun sollen. Lesen wir mal, wie es da weitergeht. Vers 14. Die ganze Gemeinde, die ganzen Leute sind also zusammengekommen, sie haben einen Fasten ausgerufen, sie stehen vor Gott und fragen ihn und sie offenbaren ihre Schwäche.
Wer kennt die Jahreslosung von diesem Jahr?
Meine Kraft ist mir im Schwachsinn.
Gott mag nichts lieber, glaube ich, als wenn Menschen zum Ende ihrer Fähigkeiten kommen und sagen, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie wir dieses Problem lösen sollen. Ich weiß nicht, wie wir diese Stadt erreichen sollen. Ich weiß nicht, wie wir Menschen dazu bringen sollen, der Botschaft zuzuhören. Ich weiß es nicht, ich habe keinen Schimmer. So kommen die Menschen hier vor Gott und warten darauf, dass Gott etwas sagt. Und jetzt passiert was ganz Interessantes. Aber der Geist des Herrn kam mitten in der Gemeinde auf Jahaziel, den Sohn Zacharias, des Sohnes Benaias, des Sohnes Jehiels, des Sohnes Matanias, den Leviten aus den Söhnen Asaf. Und Jahaziel sprach, merkt auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem und du, König Josaphat. So spricht der Herr zu euch. Morgen sollt ihr euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen und so weiter und so weiter. Ich lese jetzt nicht alles vor. Ihr könnt das gerne zu Hause mal studieren. 2. Chronik 20. Er kommt jedenfalls und gibt eine detailgetreue, eine spezifische Anweisung, wie sie kämpfen sollen und was sie tun sollen. Und der Witz an der Geschichte ist, sie sollen gar nicht kämpfen, sondern sie sollen in einer sehr interessanten Schlachtordnung in die Schlacht ziehen. Nämlich die Soldaten, wie üblich, bewaffnet und so weiter. Und vorne dran, also dem Feind vorgeschoben, die Lobpreiser in einem Schmuckgewand, so wie man sonntags zur Kirche geht oder zur Beerdigung oder wo auch immer hin. Also geschmückt. Und sie sollen, ich komme aus einer anderen Zeit, und sie sollen Lobpreis machen. Sie sollen Gott anbeten. Sie sollen Gott verherrlichen und so in die Schlacht ziehen. Eine sehr interessante Schlachtordnung. Können wir der Bundeswehr mal vorschlagen, dass sie in Zukunft, wenn sie nach Afghanistan ziehen und die Befürchtung haben müssen, dass hinter irgendeiner Hecke und hinter irgendeinem Graben der nächste Anschlag auf sie wartet, dass sie nicht mit gepanzerten Fahrzeugen fahren, sondern vorne dran im Sonntagsstaat geschmückt, also kriegstechnisch vollkommener Schwachsinn. Das sagt dieser, wie hieß er noch gleich? Sehr gut, ihr seid gut. Jehaziel kommt 4-mal vor in der Bibel. Die 3-mal von vorher ist nach allem, was ich versucht habe herauszufinden, sind es andere Personen, die einige Generationen vorher gelebt haben. Dieser Jehaziel kommt nie mehr vor. In der ganzen Bibel nicht. Das ist sein Auftritt hier. Mitten in der Gemeinde, stellt euch das vor, Israel ist versammelt. Das Volk steht vor der Vernichtung. Feinde, soweit man gucken kann. Und mitten in der Gemeinde, wen ruft Gott heraus, um seine Schlachtordnung, seine Anweisungen zu geben? Er muss extra eingeführt werden. Das heißt ja immer, die Geschlechtsregister sind uninteressant. Nee, sie sind höchst interessant. Er muss extra eingeführt werden. Wer ist es denn überhaupt? Jehaziel, der Sohn Zacharias, der Sohn des Benajas, der Sohn des Jehels, der Sohn des Matanias, von den Leviten von Asaph. Der ist in 4. Generation Lobpreiser. Der Asaph ist von David da zum Lobpreisdienst an den Tempel gebracht worden. Und er hat eine riesen Organisation aufgebaut. Ihr müsst mal die Zahlen lesen, wie viel Lobpreiser da von David zusammengestellt worden sind. Das war eine richtige Organisation. Die konnten lobpreisen, die wussten, was das ist. Das sehen wir dann auch nachher, wenn man das weiterliest. Das war ihr Job. Und irgend so einen kleinen Hans, der nichts zu melden hat, der mittendrin ist, dem sein einziges Geschäft war, Lobpreis machen, den holt Gott raus. Und auf den kam der Geist Gottes und der sagt dem Volk, so soll der in den Krieg ziehen. Und weil sie darauf hören und das tun, kommen sie, gehen am nächsten Tag dahin, machen es so. Es heißt dann, da beugte sich Josaphat mit seinem Antlitz zur Erde und ganz Juda und die Einwohner Jerusalems fallen vor dem Herrn nieder, beteten den Herrn an, weil sie gemerkt haben, das ist seine Antwort auf unsere Frage. Und sie allen ehren Gott, dass Gott ihnen jetzt eine Lösung gegeben hat. Sie haben die Lösung noch nicht, aber sie haben sie gehört. Und dann gehen sie los, in der genannten Schlachtordnung, die Soldaten in 2. Reihe, und stellen fest, dass die Feinde von verschiedenen Seiten gekommen sind und sich gerade gegenseitig umgebracht haben. Das Einzige, was sie noch machen müssen, sie haben noch einen Job, sie müssen die Beute nach Hause tragen. Und das ist ein Muster, wie Gott mit seinem Volk arbeiten möchte. Das ist keine Generalanweisung. Das ist nicht so, dass wir immer so arbeiten sollen. Gott hat immer einen individuellen Plan, eine besondere, spezifische Verfahrensweise. Es ist nicht so, dass wir 3 Jahre Bibelschule lernen können und dann wissen wir, wie Gott tickt und haben es im Päckchen und können morgen das Rezept rausziehen, sondern wenn wir gucken, wie Jesus geheilt hat, er ist mit jedem Kranken anders umgegangen. Mal hat er eine stufenweise Heilung gemacht und hat in den Boden gespuckt und dem Brei in die Augen geschmiert. Mal hat er gesagt, geh, mal hat er ihn angefasst und so weiter. Und so ist auch Gott im Alten Testament mit seinem Volk bei jedem Problem anders umgegangen. Damit wir ja nicht loskommen, damit wir ja nicht diesen Kontakt verlieren und ja nicht denken, wir können es jetzt ohne dich, wir haben es jetzt kapiert, sondern wir sollen immer wieder zum Herrn kommen und sagen, wir haben keine Ahnung, wie es geht. Wir sind schwach. Wir wissen es nicht. Herr, wir brauchen deine Hilfe. Ist jetzt der Zeitpunkt, rauszufahren, die Netze auszuwerfen? Links oder rechts? Was heißt das für dich? Wenn du hier in der Gemeinde bist, dann gibt es keinen Gaststatus. Es kann sein, dass der Geist Gottes auf dich fällt oder dir Erleuchtung schenkt oder dir etwas zeigt. Was wäre denn gewesen, wenn dieser Jehaziel seinen Mund gehalten hätte und dachte, ich bin ein kleines Licht, ich bin nur ein Anbeter, ich bin hier angestellt worden zum Beten und ich habe nichts zu sagen. Was hätten die gemacht? Entweder wären sie vor Angst verzagt weggelaufen oder sie hätten vielleicht angefangen, einen Krieg zu führen. Auf jeden Fall hätten sie nicht diesen Sieg eingefahren, den sie eingefahren haben. Was wäre, wenn der kleine Jehaziel sich nicht getraut hätte? Gott macht sich teilweise abhängig von Menschen, denen er Gaben gegeben hat. Die rechte Demut ist, zu sagen, ich kann mich jetzt total blamieren, ich kann jetzt einen Fehler machen, ich kann jetzt was falsch machen, aber ich traue mich. Was sagt denn das Neue Testament dazu, wie wir gemeinsam miteinander umgehen sollen in dieser Beziehung? Da ist die Rede von Gaben und bei den Propheten, da ist es besonders ausführlich erklärt, verstehen wir, wie das funktionieren soll. Da hat keiner das Rezept, immer Gottes Wort und Gottes Stimme zu sein. Keiner kriegt hier den Button dran, wenn ich rede, müssen alle still sein und zuhören, weil Gott redet. Sondern Paulus sagt, prüft, was die gesagt haben, die Propheten. Wenn ein Prophet redet, sollen die anderen prüfen. Wir haben alle den Geist Gottes und wir dürfen und sollen prüfen, was da kommt. Was ist denn das Ergebnis? Wenn Paulus sagt, prüft, dann heißt es automatisch, dass da auch mal Unsinn rauskommen kann. Sonst wäre ja nichts zu prüfen. Was ist denn die Konsequenz, wenn da mal Unsinn rauskommt? Soll dann der Prophet für die Zukunft schweigen? Nee, soll er nicht. Sondern er soll es nochmal probieren. Und so ist es eben im Reich Gottes, dass wir durchaus einen zweiten, einen dritten, einen fünften Anlauf nehmen dürfen, dass wir gemeinsam anpacken und dieses Netz bauen dürfen. Denn das Netz, von dem die Rede war, ist ja nur ein Bild für Gemeinde. Das ist ja ein Bild dafür, wie wir zusammen gestrickt sind in einem Netzwerk, um Fische hereinzuholen. Und wenn wir uns das vorstellen, das sind Knoten und Verbindungen. Jeder von uns ist so ein Knoten und die Verbindungen sind unsere Beziehungen. Das ist das Netz, mit dem Gott fischen möchte. Und wenn jetzt jemand andocken möchte und neu hereinkommen will in die Gemeinde und hereinkommen soll, wie soll das geschehen? Wie kann das geschehen? Es kann ja nur so geschehen, dass so eine Verknüpfung aufgeschnitten wird, da ein neuer Knoten dazwischen kommt, neue Beziehungen geknüpft werden, die vielleicht andere Beziehungen ersetzen, die vorher schon da waren. Die Alten, die schon länger hier sind, müssen vielleicht auf geliebte Beziehungen verzichten, müssen neue Beziehungen eingehen, damit nicht irgendwelche einzelnen Knoten da draußen rumfliegen, die nicht verknüpft und verbunden sind. Das kann kein Netz sein. Ein Netz besteht daraus, dass Beziehungen da sind zu einigen wenigen Nachbarn, nicht zu allen. Wenn jeder Knoten mit jedem anderen Knoten eine Beziehung hätte, dann hätten wir ein Knäuel, aber kein Netz. Mit einem Knäuel kann ich keine Fische fangen. Mit einem Netz geht das. Sodass neue dazukommen können und das Netz größer wird. In diesem Sinne, denke ich, möchte Gott die Gaben unter uns entwickeln und einsetzen. Und ich bin froh, in einer Gemeinde zu sein, in der die Leitung sagt, lass uns mal ein Gemeindeforum machen und darüber reden. Der König, heißt es hier, beriet sich mit seinem Volk, wie das denn jetzt umzusetzen ist, was sie da gehört haben. Und wir wissen von einigen hervorragenden Gaben, die sofort ins Auge fallen, wenn wir da den Petrus, der ist ja auch so ein gewisses Licht im Neuen Testament, wenn der immer wieder genannt wird, das war ein Fischer. Der hat das Netz ausgeworfen und alle haben es gesehen und der stand im Vordergrund. Aber als Jesus die ersten Fischer berief, da waren noch zwei andere, nämlich Jakobus und Johannes, die hat er beim Flicken entdeckt und nicht beim Fischen. Und hat die reingerufen. Der Evangelist sagt es ja nicht ohne Grund und erwähnt es ja nicht nur so nebenbei, sondern das sind natürlich die Gaben, die sie mit eingebracht haben und die später Gott in der Gemeinde nutzen konnte. Das heißt, es gibt da Leute, die im Vordergrund stehen und die vielleicht andere reinholen. Ich denke da an die Susanne, an Annette, an die Wündigs, an Leute, die Beziehungen nach draußen haben, die es gut schaffen, Menschen hier reinzubringen. Und da gibt es andere, die das nicht so gut schaffen. Das sind Flicker oder das sind Leute mit anderen Gaben, die vielleicht im Verborgenen am Netz verbinden, arbeiten und Geburtstagspostkarten schicken, was nicht so augenfällig zu sein scheint. Aber sie bauen mit an diesem Netz. Und so hat jeder von uns seine Position und seinen Ort. Und wenn wir dann dahin kommen, dass Gott uns sagen kann, jetzt dies, und jeder ist an seinem Ort, auch ein Jehaziel, dann, glaube ich, kann Gott Unglaubliches tun. So wie wir das hier jetzt in dieser Geschichte gesehen haben, dass eine große Beute eingezogen wird. In diesem Sinne hat Lobpreis eine besondere Bedeutung. Und vielleicht sollten wir jetzt dazu kommen, dass wir das ein bisschen einüben und dahin kommen, Gott anzubeten, einfach für seine Macht, seine Größe, für seine wunderbare Art, uns zu führen und zu leiten, uns zu vergeben und uns neu auf die Spur zu setzen. Amen.